Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo. Und dann ist es auf einmal ganz still. Kein Anruf zum Geburtstag mehr, keine WhatsApp zu Weihnachten, keine Antwort auf die Grüße aus dem Urlaub. Erst denken wir, das geht vorbei. Da ist jemand gerade beschäftigt, gestresst, vielleicht urlaubsreif. Aber die Tage werden zu Wochen, die Wochen zu Monaten und irgendwann wird die Frage drängend. Ist das doch keine Pause? Ist das ein Bruch? Mit meinem Bruder? Mit meiner Schwester? Echt jetzt? Wir sind verwirrt. Was ist eigentlich passiert? Wir sind beschämt. Familie soll doch zusammenhalten. Und jetzt fragen wir uns auf einmal, was an uns so falsch sein kann, dass sogar das eigene Geschwister nichts mehr mit uns zu tun haben will. Da ist die Trauer um jemanden, der noch lebt, aber nicht mehr erreichbar ist. Ein Verlust, für den es keine Rituale gibt. Es ist ja niemand gestorben. Und trotzdem verschwindet dieser Mensch, den wir so, so lange kennen, aus unserem Leben. Und dann gibt's ja auch noch die Frage, wie wir das anderen erklären. Der Tante, die beim Familienfest fragt, warum der Bruder nicht da ist, den eigenen Kindern, die nicht verstehen, warum sie ihre Cousinen nicht mehr sehen können. Die Geschwisterkonflikte sind eskaliert, aus Sprachlosigkeit wurde Kontaktabbruch und jetzt können wir uns die Situation wirklich nicht mehr schönreden. Herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge meiner kleinen Reihe über Geschwisterkonflikte, zur 72. Folge von Gefühlserben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Danke für eure Anerkennung zum Portal gefühlserben.de, für die Kommentare und die Spenden auf Buy Me a Coffee. Ich sage es gerne noch einmal. Wer noch nicht auf gefühlserben.de war, riskiere doch mal einen Klick. Es lohnt sich. Und der unmittelbare Nutzen des Portals, der sich auch auf diese Themenreihe bezieht, ihr könnt das, was ihr hier gerade hört, dort noch einmal nachlesen. Ein kurzer Nachklang zur vorigen Folge über Neid und Konkurrenz zwischen Geschwistern. Eine Hörerin schrieb mir, ich zeichnete wirklich ein zu dunkles Bild. Sie hat natürlich recht, es gibt sie, die Geschwisterbeziehungen, die tragen, die gut tun, die ein Leben lang halten, oft gerade dann, wenn sonst nicht viel trägt. Genau deshalb tut es ja so weh, wenn das zerbricht. Aber in dieser Reihe schaue ich bewusst dorthin, wo es schwierig wird, nicht weil es die ganze Wahrheit sei, sondern weil darüber nur selten gesprochen wird. Tatsächlich aber können wir aus der Beschäftigung damit sehr viel gewinnen, gerade auch im Umgang mit unseren Kindern und deren Verhältnis zueinander. Und jetzt zum Thema. Ein Kontaktabbruch ist keine kleine Sache. Ohnehin nicht, aber unter Geschwistern womöglich noch viel weniger. Wer ihn erlebt, ob als der oder diejenige, die ihn ausgesprochen hat, oder als der oder derjenige, die ihn entdulden muss, trägt oft über Jahre eine Form von chronischem Stress mit sich. Er kann sich in Angst, Depressionen, manchmal auch körperlichen Beschwerden niederschlagen. Aber, und das ist die andere Seite dieser Geschichte, für manche kann genau diese Stille auch das erste Mal seit langem sein, wieder tief durchatmen zu können. Kein ewiges Abwägen mehr vor jedem Anruf, kein Zusammenzucken, wenn das Telefon klingelt oder eine Mail aufpoppt, kein Nachhausekommen von einem Familienfest mit diesem unangenehm vertrauten Gefühl, wieder mal nicht gesehen, aber dafür umso intensiver von oben herab angeschaut worden zu sein. Wer den Kontakt zu Bruder oder Schwester abgebrochen hat, berichtet nicht selten von Erleichterung, von neu gewonnener Autonomie, ja sogar von einem Moment der Selbstermächtigung, die vorher einfach keinen Platz hatte. Und noch etwas ist wichtig zu wissen, bevor wir tiefer einsteigen. Kaum jemand trifft diese Entscheidung leichtfertig. Die Forschung zeigt immer wieder dasselbe Bild. Kontaktabbruch ist so gut wie nie eine impulsive Reaktion auf einen einzelnen Streit, sondern das Ende eines langen Weges, auf dem schon vieles andere versucht wurde. Gespräche, Grenzen setzen, Geduld haben. Erst wenn all das nicht mehr funktioniert, kommt das Schweigen. Bevor es zu diesem Bruch kommt, hat sich die Stille oft schon lange vorher eingenistet, mitten im noch bestehenden Kontakt. Man sieht sich noch, telefoniert, sitzt am selben Esstisch. Aber bestimmte Themen werden umschifft, bestimmte Fragen nicht mehr gestellt, bestimmte Wahrheiten wohlweislich verschwiegen. und meistens sind es ganz bestimmte Wunden, die beschwiegen werden. Wie wir in der vorigen Folge gesehen haben, sind diese alten Verletzungen oft aus Neid und Konkurrenz entstanden. Die Eltern haben sie, oft unbewusst, zwischen ihren Kindern angefacht. Die Bevorzugung des goldenen Kindes, der Vergleich, der sich einbrannte, die Parentifizierung oder die narzisstische Inanspruchnahme. Der Kontakt blieb noch bestehen, aber er verlor seine Tiefe. Was übrig blieb, war eine Fassade. Aber manchmal waren es nicht nur Kränkungen, um die herum geschwiegen wurde, sondern Gewalt. Körperliche oder sexualisierte Übergriffe unter Geschwistern, verschärft durch das Schutzversagen der Eltern, die wegschauten, bagatellisierten oder gar das übergriffige Kind deckten. Wir haben in der vorigen Folge gesehen, wie tief diese Wunde sein kann. Wo so etwas nie geklärt oder wenigstens halbwegs in Ordnung gebracht wurde, ist Sprachlosigkeit kein Zufall, sondern oft der einzige Weg, mit dem Unerträglichen weiterzuleben, bis es irgendwann auch nicht mehr geht. Diese Dynamik ist besonders in Familien verbreitet, die Konflikte grundsätzlich meiden. Kinder lernen früh, ob in ihrer Familie gestritten und danach wieder zueinander gefunden werden darf oder ob Anspannung eher runtergeschluckt, überspielt und totgeschwiegen wird. Studien zu Geschwisterbeziehungen zeigen, dass vor allem kleine Kinder dauernd in Streit geraten, manche alle 10 Minuten. Ja, tatsächlich. Die Entwicklungspsychologin Laurie Kramer hat dazu ermittelt, dass es gerade die Unterdrückung dieser Konflikte ist, die langfristig zur Entfremdung führen kann. Was gewinnen Kinder dagegen, wenn sie lernen, diese Konflikte auszutragen? Im Streit lernen sie, ihre Affekte zu regulieren, für sich selbst einzustehen und sich gegenseitig zu akzeptieren. Und sie erproben dabei ganz unterschiedliche Wege, einen Konflikt zu beenden. Durch Verhandeln, durch Nachgeben, durch Herbeiholen von Hilfe oder auch durch einen Wechsel der Ebene, etwa in den Humor. Das hilft ihnen nicht nur persönlich im Leben, sondern bewirkt tatsächlich eine höhere Qualität der Geschwisterbeziehung. Werden Konflikte dagegen unterdrückt, das zeigt die Forschung ebenfalls, kann genau hier der erste Keim für einen späteren Bruch gelegt werden. Die Kommunikationsforscherin Christina Sharp beschreibt Kontaktabbruch als einen Prozess, der sich in mehreren Dimensionen gleichzeitig vollzieht. Zwei davon sind Qualität und Quantität dessen, was zwischen Familienmitgliedern besprochen wird. Sprachlosigkeit ist also keine kleine Sache, sondern bereits ein Stück des Wegs, der in einen vollständigen Kontaktabbruch münden kann. Wer als Kind gelernt hat, im Streit besser zu verstummen, sich zurückzuziehen, trägt dieses Muster oft ins Erwachsenenleben. Und dann gibt es geradezu klassische Situationen, an denen der Bruch vollzogen wird. Da ist an erster Stelle der Tod der Eltern. Eine deutsche Langzeitstudie zu Familienbeziehungen zeigt, das erhöht das Risiko eines Kontaktabbruchs zwischen Geschwistern signifikant. Eltern sind oft die unsichtbare Klammer, die Geschwister zusammenhält, auch wenn die Beziehung zwischen ihnen selbst längst brüchig ist. Fällt die Klammer weg, entfällt auch der letzte Grund, sich noch zusammenzuraufen. Da ist zweitens ein neuer Partner, eine neue Partnerin. Der Familiensoziologe Karl Pillemer, der die bislang größte Studie zu Familienkontaktabbrüchen erarbeitet hat, nennt Konflikte mit angeheirateten PartnerInnen als einen der häufigsten Auslöser. Vor allem, wenn der Zwang aufgebaut wurde, man müsse sich entscheiden, entweder für die Familie oder für die Partnerschaft. Dieses Muster zeigt sich auch zwischen den Geschwistern. Der neue Mensch an der Seite von Bruder oder Schwester wird zur Projektionsfläche für alles, was vorher schon nicht stimmte. Zum Sündenbock für eine Distanz, die eigentlich bereits vorher da war. Manchmal sind Schwager oder Schwägerin aber eben auch der Katalysator für eine längst fällige Ablösung. Und da ist drittens das Erbe. Geld, Besitz, die letzten Dinge der Eltern. Auch das gehört zu den häufigsten Konfliktfeldern, an denen Familien zerbrechen. Diesem Thema widmen wir die dritte Folge dieser Reihe, weil hier noch einmal eine ganz eigene Dynamik hineinspielt. Aber manchmal ist es auch kein einzelnes Ereignis, sondern eine Rolle, die irgendwann zu schwer wird. Die Psychoanalytikerin Dorothee Adam-Lauterbach beschreibt aus ihrer Praxis einen Mann, der in der Familie schon als Kind große Last zu tragen hatte. Die eine Schwester begegnete ihm als Konkurrentin, die andere musste er in jeder Krise wieder stützen. Irgendwann erkannte er, Der einzige Weg, sich nicht immer wieder in die Probleme seiner Schwestern hineinziehen zu lassen, war der Kontaktabbruch. Eine typische Folge von Parentifizierung. Wird ein Kind früh in die Erwachsenenrolle gedrängt, kann es später oft nur noch durch Distanz die eigene Überforderung beenden. Hier kann sich eine Dynamik der Familie aus früheren Generationen wiederholen. Was uns im Moment wie eine singuläre Krise vorkommt, trägt nicht selten den Abdruck einer Geschichte aus alter Zeit. Eltern, die selbst als Kind unter einem Geschwister gelitten haben, geben dieses unverarbeitete Erleben an die nächste Generation weiter. Wir erleben eine Reinszenierung. Ein altes Familiendrama sucht sich eine neue Bühne und die eigenen Kinder werden, ohne dass es jemand beabsichtigt, zu Darstellenden darin. Die Bindungsforschung stützt dieses Bild. Wie sicher oder unsicher wir gebunden sind, geben wir erstaunlich zuverlässig an unsere Kinder weiter. So kann sich, was zwischen unseren Eltern und Großeltern nie ausgesprochen wurde, auch bei uns und unseren Geschwistern als Wiederholung zeigen. Dieselbe Sprachlosigkeit an denselben Stellen, dieselbe Rollenverteilung, manchmal sogar derselbe Bruch. Und das, weil niemand vorher innehielt und fragte, woher diese Dynamik eigentlich stammt. All das ist weit verbreitet. Es fühlt sich einsam an, wenn die eigene Familie zerbricht, aber es ist alles andere als selten. Die deutsche Langzeitstudie, die ich bereits erwähnt habe, sie untersucht auch das Kontaktverhalten von insgesamt etwa 10.000 Geschwisterpaaren, belegt, 28% der Befragten erlebten in einem Zeitraum von 6 Jahren mindestens eine Phase der Entfremdung zu einem Geschwister. Bei den meisten blieb es eine vorübergehende Episode, aber bei 14% der Geschwisterpaare wiederholte sich der Bruch. Die Studie zeigt noch etwas Interessantes. Halb- und Stiefgeschwister sind deutlich häufiger betroffen als leibliche und Schwestern scheinen die stabilsten Beziehungen zu haben. Was natürlich nicht ausschließt, dass sie sich trotzdem entfremden können. Was auch Zahlen aus den USA belegen, wer einen mindestens zeitweisen Abbruch des Kontakts zu Bruder oder Schwester erlebt, ist nicht die Ausnahme, sondern Teil einer großen Gemeinschaft. Aber macht dieses Wissen es leichter für uns, wenn wir selbst betroffen sind? Ja, das mag sein. Die Zahlen können die Scham dämpfen. Eine Interviewpartnerin des Familiensoziologen Karl Pillemer beschrieb, dass ihre Angst vor Verurteilung vor allem daher rührte, dass sie nicht wusste, wie verbreitet Kontaktabbruch ist. Sie fühlte sich als Einzelfall. Dieses Gefühl kann eine Zahl wie 28% auflösen. Wenn es jeder vierten Person widerfährt, ist es kein individuelles Versagen mehr, sondern ein verbreitetes Phänomen. Das war übrigens auch der Grund für Pillemer, seine Studie zu erarbeiten. Er wollte das Thema, wie er es nennt, aus dem Schatten ins Licht holen. Was die Zahlen nicht bewirken können, die konkrete Trauer um einen Bruder, um eine Schwester dämpfen. Sie bleibt ja genauso schwer, ob nun 8% oder 40% in einer Gesellschaft betroffen sind. Ja, Zahlen können die Scham lindern, die Isolation aufbrechen, das Gefühl geben, ich bin nicht falsch, ich bin nicht die Ausnahme. Aber nein, sie lindern nicht den Schmerz. Was kann das Leiden am Kontaktabbruch ausmachen? Eben Scham und das quälende Gefühl, selbst der Grund dafür zu sein. Verwirrung und die unbearbeitete Frage nach dem Warum. Trauer ohne Ritual, um jemanden, der lebt, aber nicht mehr erreichbar ist. Eine Erschütterung des Selbstwerts und des Vertrauens in andere Beziehungen. Eine Erklärungsnot gegenüber Verwandten, FreundInnen, Kindern. Und körperliche Folgen, Schlafstörungen, Angst, Depressionen, chronischer Stress. Aber derselbe Bruch kann auch das Gegenteil bedeuten. Erleichterung, kein erzwungener Kontakt mehr. Neu gewonnene Autonomie und Selbstwirksamkeit, Raum für andere, gesündere Beziehungen. Die Klarheit eines offenen Bruchs statt des zermürbenden Wartens auf Zeichen der Besserung. Die Bestätigung, dass weder Gespräche, Grenzziehung noch Geduld gefruchtet haben und dass es jetzt eben vorbei ist. Wie sieht es bei dir aus? Kennst du diese Muster aus der eigenen Familie? Wie geht es dir damit? Gibt es ein Geschwister, zu dem der Kontakt heute nur noch aus Höflichkeit besteht? Gibt es einen Moment, einen Anlass, an dem aus dieser relativen Sprachlosigkeit ein offener Bruch wurde? Oder lebt ihr bis heute in diesem Dazwischen aus Nähe und Distanz? Wenn du ehrlich hinschaust, Wärst du erleichtert, wenn der Kontakt zu einem Geschwister enden würde? Oder ist es genau umgekehrt und du fürchtest dich genau vor diesem Moment? Und kennst du aus der Generation deiner Eltern oder Großeltern ein ähnliches Schweigen, einen ähnlichen Bruch und findest dich selbst heute im selben Muster wieder? In einer früheren Folge von Gefühlserben, in der es um Kontaktabbruch und Ghosting ging, es war Folge 16, hatte ich von drei Motiven gesprochen, die einem Kontaktabbruch zugrunde liegen können: Befreiung, Schutz und Strafe. Bei Geschwistern zeigt sich dieses dritte Motiv oft in einer besonderen Verschärfung, weil hier noch ein weiterer Mechanismus mitspielt. Der Kontaktabbruch wird fast wie ein Exempel statuiert. Seht her, sie hat es nun wirklich nicht mehr verdient, dass ich mit ihr rede, obwohl es meine Schwester ist. Wo ein Geschwister früher als Sündenbock diente, kann ein solcher Abbruch wie eine späte, endgültige Bestätigung dieser Rolle wirken. Jetzt trägt er oder sie die Schuld ganz allein, öffentlich und ohne Möglichkeit zum Widerspruch. Das macht diese Form des Bruchs so schwer, ja traumatisch. Sie ist nicht nur eine Grenze, sondern eine Botschaft für das Publikum, das Zeuge sein soll. Wer diesen Podcast ein bisschen kennt, weiß, dass ich solche Maßnahmen zutiefst ablehne. Ja, ein Kontaktabbruch kann nötig sein, wenn sich ein Konflikt nicht lösen lässt, wenn die Verletzungen zu tief sind. Aber Bestrafungen sind etwas fundamental anderes. Selbstschutz schaut ja nach innen. Was brauche ich, um nicht weiter verletzt zu werden? Bestrafung dagegen schaut nach außen. Was tue ich dem anderen an, damit er spürt, was er mir angetan hat? Das eine dient der eigenen Heilung, das andere soll verletzen, womöglich aus einem Racheimpuls heraus. Es ist im Kern dieselbe schwarze Pädagogik, die viele von uns als Kinder erlebt haben, das strafende Schweigen der Eltern, das Prinzip, da kannst du dir jetzt mal in aller Ruhe überlegen, was du falsch gemacht hast. Nur, dass wir es jetzt als Erwachsene mit unseren Geschwistern erleben. Genau das meine ich, wenn ich von einer transgenerationalen Spur spreche. Wir haben gelernt, dass Liebe entzogen werden kann, um jemanden zu strafen, womöglich gefügig zu machen. Und das wiederholt sich nun mit Bruder oder Schwester. Was aber wäre stattdessen ein angemessener Umgang damit? Der erste Schritt kann der schwierigste sein, den Kontaktabbruch nicht schnell reparieren zu wollen. Unsere Kultur kennt kaum ein Bild für gesunde Distanz zwischen Geschwistern, nur das Ideal der heilen Familie und als Gegenpol das Scheitern. Aber genau dazwischen kann die Wahrheit liegen. Die Forscherin Christina Schaab beschreibt Kontaktabbruch nicht als Anomalie, sondern als das, was es häufig tatsächlich ist, eine manchmal befristete, manchmal dauerhafte gesunde Lösung für eine ungesunde Situation. Auch Karl Pillemer hält ausdrücklich fest, dass Distanz in bestimmten Fällen notwendig und richtig ist, etwa wenn ein Familienmitglied verletzend, übergriffig oder gar gefährlich bleibt. Nicht jeder Bruch verlangt danach geheilt zu werden. Manche verlangen stattdessen danach respektiert zu sein. Wenn Kontakt möglich oder gewollt ist, dann eben nicht um jeden Preis und nicht um endlich Frieden zu erzwingen. Kleine Schritte, klare Worte, ohne die Erwartung, dass sich alles auflöst. Ich kann meinen Anteil sehen und Verantwortung übernehmen, aber ich kann diese Beziehung nicht alleine reparieren. Dafür braucht es zwei. Und manchmal ist nur eine Seite dazu bereit oder in der Lage. Und dann gibt es noch eine Form von Heilung, die nicht von einer Versöhnung abhängt. Sie beginnt auch nicht damit, dass mein Bruder oder meine Schwester sich ändern oder zurückkommen, sondern damit, dass ich selbst aufhöre, auf diesen Schritt zu warten. Es geht vielmehr darum, Frieden zu schließen mit dem Kind, das ich einmal war, mit dem Kind, das übersehen, verglichen oder in eine Rolle gedrängt wurde, mit dem Kind, das gelitten hat. Dieses Kind braucht keine Entschuldigung mehr von einem Geschwister, um weiterzuleben. Es braucht die innige Zuwendung und den Schutz von mir selbst. Ich kann mich um mich selbst kümmern und das verändert tatsächlich viel. Das war die zweite Folge der Reihe über Geschwisterkonflikte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, es hilft mir sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Ich weiß, dass das immer wieder geschieht und ich danke euch sehr dafür. Ich empfehle noch einmal unser neues Portal gefühlserben.de. Dort findet ihr diesen Podcast zum Nachlesen als Artikel im Magazin. und zudem vieles, was sich mit dem verbindet, worum es in dieser Folge ging. Texte, Anregungen und Gedanken rund um Familienthemen etwa. Über euren Besuch freuen wir uns sehr. Unser Newsletter empfehle ich, wenn ihr über Aktuelles informiert werden möchtet. Und noch einmal der Hinweis, wer seine Wertschätzung für Podcast und Portal ausdrücken möchte, das Spendenportal My Me a Coffee ist nur einen Klick in den Shownotes entfernt. Für die unter euch, die das Thema der Gefühlserbschaften in ihre Arbeit in Coaching, Therapie oder Beratung integrieren möchten, im November gebe ich dazu eine Online-Fortbildung. Ein paar Plätze sind noch frei. Gefühlserben macht jetzt eine kleine Sommerpause. Also nur der Podcast, das Portal natürlich nicht. Dort lässt sich diese Pause auch wunderbar überbrücken. Am 17. August geht es dann mit der dritten und abschließenden Folge dieser kleinen Reihe weiter. Thema ist der Kampf ums Erbe, um Geld, Besitz, Gerechtigkeit und um die Frage, welche Rechnungen aufgemacht werden, wenn die Eltern verstorben sind. Wir schauen uns an, was in Familien am Ende wirklich vererbt wird. Mehr dazu in Folge 73 von Gefühlserben. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.